Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM auf 102,6, heute Nachmittag um 16 Uhr mit einer neuen Ausgabe der Plattform. Spannendes Thema, was wir heute auch wieder dabei haben. Es geht nämlich um die Jugendfarm in Ulm und dazu haben wir jemanden eingeladen, der damit ganz viel zu tun hat, nämlich der Leiter dieser Jugendfarm, das ist der Achim Spannagel. Mein Name ist Michael Trost, aber zunächst mal herzlich willkommen, Achim. Schön, dass du wieder mal bei uns im Radio heute bist.
Ja, vielen Dank, habe mich sehr gefreut für die Einladung.
Für dich ist es ja ein Comeback, der ein oder andere vertraute Hörer von Radio Free FM weiß, dass der Achim schon selber hier mal bei der 112 am Montagabend.
Genau, und die Formfaktor hatte ich auch noch.
Auch noch, ja, genau.
Eine Zeit lang bei Jazz Inn war ich noch.
Genau, auch wenn man da schon eine tragende Rolle im Radio gespielt hat und insofern ganz viel auch mit Radio machen und Musik zu tun hat, aber nicht nur das, sondern eben heute sprechen wir auch über Tiere, sprechen über Jugendfarben und dann einfach das Thema mal kennen, aber bevor wir das Thema ansprechen, würde ich sagen, wir machen eine kurze Vorstellung der Achim, damit die Hörer auch wissen, wer heute gegenüber von mir steht oder sitzt, wer der Achim Spannagel ist. Erzähl mal in Kürze ein klein bisschen was die Hörer wissen sollten.
Hallo, ich bin Achim Spannagel, bin 46 Jahre alt, bin seit 2000 in Ulm und seit 3 Jahren jetzt auf der Jugendfarm, 3,5 sogar, und habe da die Leitung inne und arbeite gerne da. Und ansonsten mache ich noch Musik nebenher. Ich bin auch als DJ unterwegs und veranstalte noch hin und wieder ein paar Konzerte, unter anderem die Kapernfahrt. Ja, das früher noch viel Radio gemacht, habe ich gerade seit 3 Jahren abstinent.
Leider.
Ich komme wieder.
Das wäre schön, ja.
Genau.
Wir würden uns freuen, die Hörer wahrscheinlich auch. Also insofern, die Tore stehen dir immer offen. Ja, sprechen wir also über dein, also ich verstehe, das ist dein Hauptarbeitsgebiet, dann die Jugendfarm im Sinne wirklich Gebiet. Bevor wir dann auf die Details eingehen, müssen wir vielleicht sagen, wo ist denn die Jugendfarm überhaupt? Also der eine oder andere hört vielleicht zum ersten Mal, dass es in Ulm eine Jugendfarm gibt. Wo ist die denn überhaupt? Wo findet man die denn?
Wir sind in Kuhberg hoch, im Prinzip bei der Festungsanlage 30, dahinter der Waldorfschule. Genau, das kann man am einfachsten sagen. Also wenn man Kuhberg hoch fährt und am Robert-Bosch-Schule ist, da ist man einen Tick zu weit. Vorher links abbiegen, da ist die Jugendfarm.
Die gibt es seit wie vielen Jahren?
40 Jahren, seit letztem Jahr. Also letztes Jahr hatten wir eigentlich 40-jähriges Jubiläum, konnten wir leider nicht so feiern, wie wir wollten. Jetzt dachten wir, dass wir dieses Jahr 40 plus 1 machen. Mal schauen, ob das machbar ist, so wie wir uns das vorstellen.
Andere Events, Radio Free FM, der auch 25-jähriges, um das stimmt, quasi um ein Jahr geschoben. Ja. Könntet ihr dann genauso. Und also seit doch immerhin schon 40 Jahren gibt es die Farm. Hieß die dann schon immer Jugendfarm? Oder?
Die hieß schon immer Jugendfarm. Das war eine Bewegung aus den 70ern mit sehr viel engagierten Eltern und sehr viel Weitblick für städtische Kinder und Jugendliche, im Prinzip ein Bauernhof-Erlebnis zu schaffen.
Genau. Farm sagt ja schon, das ist wahrscheinlich Tiere gibt, dass es wahrscheinlich eine große Fläche ist. Zumindest wie groß ist denn die Fläche? Ein Quadratmeter hast du da etwa?
Hast du einen falschen Fuß erwischt.
In etwa, versuche mal zu vergleichen. Groß wie ein Fußballplatz? Oder?
Nee, wir haben bestimmt 2 Fußballfelder, haben wir bestimmt. Ja. Wenn wir die Außenweiden, die wir nutzen dürfen, mitnehmen, sind wir ein bisschen größer. Aber das, was wir an Fläche haben, ist praktisch bis auf den letzten Zentimeter genutzt. Mhm. Also wir haben Schafe, Ziegen, Schweine, Katzen, Bienen, Pferde, Ponys, Esel, Enten, Hühner.
Eine richtige kleine Farm, richtige Farm.
Und die müssen versorgt werden.
Ja, 40 Jahre sagst du, das heißt, das ist dann in den, das letztes Jahr, also hochrechnen, dann ist es klar, es ist dann, das ist 80 muss es ja dann wohl sein, also gegründet worden. Wer hatte denn seinerzeit die Idee? Gibt es da irgendeine Persönlichkeit oder irgendeine Gruppe, die da die Idee hatte, hier so eine Farm zu gründen? Oder irgendwie?
Also ich weiß von C.G. Bucher, das ist so die Lichtgestalt der Jugendfarm Ulm. Ganz toller Mann. Ansonsten gab es garantiert andere, aber dafür bin ich tatsächlich zu jung da und ich hatte gehofft auf das 40er, wo man die ganzen Alten einladen, um die auch mal kennenzulernen. Da gab es viele Gestalten, die sehr, sehr viel gemacht haben, sehr viel sich verausgabt haben, auch in dieser Form, und sehr, sehr viel geleistet haben. Aber leider kenne ich die ganzen Persönlichkeiten nicht. Mhm.
Also auf jeden Fall ist es eine lange Historie und viele Menschen, die sich da auch schon da irgendwo eingebracht haben. Ist dann irgendwie ein Anlass irgendwie bekannt? Gab es irgendeinen Auslösemoment, dass man gesagt hat, in Ulm wollen wir auch so eine Farm gründen? Entweder gab es vielleicht auch in anderen Städten sowas, dass man erkannt hat, das ist eine tolle Idee, oder gab es irgendein Event, dass man, was weiß ich, einen Schulbericht, der lautete, die Kinder können die Kühe nicht mehr unterscheiden, oder anders, die lila Kühe nicht mehr von den echten Kühen unterscheiden?
Ich denke, dass von allem etwas war. Also es gab in Stuttgart schon ein paar Jugendfarmen, die sind 5 Jahre älter ungefähr, und ich glaube, dass da einfach engagierte Eltern gesagt haben, sowas braucht Ulm und jeden Fall auch, und Ulm ist ja schon immer eine recht wohlhabende Stadt gewesen und mit sehr viel Bildungsbürgertum, und ich glaube, da war der Weg nicht weit. Und wir hatten eine starke Grüne damals, und ich glaube, das war der Zeitgeist auch, um zu sagen, hey, wir müssen was anderes machen, die Kinder kennen keine Kühe mehr vielleicht. Ich hätte gerne Kuh, aber funktioniert bei uns leider nicht.
Ja, also du sagst es gerade, in den 80er, frühen 80ern, das ist ja auch der Zeitraum, wo dann die Grünen irgendwo dann langsam entstanden sind. Das heißt, da könnte schon auch ein Zusammenhang bestehen, weil das ist der Zeitgeist. Und ich entsinne mich das in der Phase irgendwo schon auch, dass das dann Thema war. Gab es dann wahrscheinlich in anderen Städten in Deutschland oder zunächst auch in der Umgebung in Baden-Württemberg auch so solche Ideen, solche Projekte?
Stuttgart hat, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, mit Kornwestheim und sowas zusammengerechnet, also Großraum Stuttgart hat 5 Jugendfarmen.
5?
Und wenn man weiter guckt, Kassel hat eine sehr schöne, dann hast du in Bremen 2, in Berlin hast du 3, in München hast du 2. Also es sind schon ein paar, aber gesamt würde ich sagen, das Volumen so 20 bis 25, mehr sind es dann auch nicht. Mhm. Also es ist natürlich auch viel, viel Arbeit, viel, viel Ehrenamt, viel, viel Engagement der Mitarbeiter, das muss alles auch gemacht werden. Und es ändert sich natürlich auch, die Kinder kommen nicht mehr eine ganze Woche, sondern kommen bloß noch an fixen Tagen, und damit ändert sich natürlich auch das Ehrenamt der Eltern.
Die anderen Farmen arbeiten aber nach einem ähnlichen Konzept wie ihr auch, oder? Das heißt, man kann sich vom Programm, von dem, was geboten ist, von der Fläche und von Tieren, was Gleiches darunter vorstellen. Also Jugendfarm ist normalerweise etwas, was dann vom Begriff schon jeder irgendwo gleich interpretiert.
Genau, oder? Es gibt natürlich Schwerpunkte. Es gibt Jugendfarmen, die mehr auf die Pony- und Reiterebene gehen und dann praktisch ein kleiner Reiterhof sind. Es gibt Jugendfarmen, die eher dann in die Schreinereien und die Bastelecke oder Abenteuerspielplätze gehen oder Hüttenbauplätze. Wir in Ulm haben so von allem alles. Also wir reiten, aber wir bauen auch Hütten, und wir haben eine große Auswahl an Tieren und sind nicht da begrenzt, und das ist auch schön so, weil die Kinder natürlich auch zu verschiedenen Tiersorten oder Tierarten dann natürlich auch eine Beziehung aufbauen.
Ja, so ein Projekt, du solltest das ja auch schon an, muss ja betreut werden, will natürlich auch finanziell in irgendeiner Form getragen werden. Wer ist jetzt da offiziell der Träger? Ich meine, es werden nicht ein paar Eltern als Privatiers stemmen können. Wie ist das seitdem der Stadt verbunden? Gibt es irgendeine Trägergruppe, einen Verein, oder wie ist das organisiert?
Wir sind unter dem Deckmantel, der Träger, unser Träger ist die AG West. Und das ist ein Sozialhilfeträger, Jugendhilfeträger im Ulmer Westen hauptsächlich. Da sind wir jetzt, glaube ich, seit 10 Jahren. Davor waren wir kurz beim Oberlinhaus von, ich glaube, auch 3 bis 5 Jahre. Und davor war es tatsächlich so, das war ein ganz kleiner Verein mit sehr vielen ehrenamtlichen Engagierten, die versucht haben, diese Jugendfarm zu stemmen. Und natürlich kriegen wir von der Stadt Gelder, also die Personalkosten werden zum guten Teil von der Stadt finanziert, und Investitionen und andere Sachen gehen wir betteln, kriegen wir von der Stadt mal was. Also wir knapsen natürlich immer, aber es ist schon so, dass wir solide finanziert sind.
Ja.
Und wir haben einen großen Verein mit, ich glaube, sogar über 300 Mitgliedern. Also uns geht's, was das betrifft und was Unterstützung durch unsere Mitglieder betrifft, nicht schlecht.
Mhm. 300 Mitglieder im Verein, das ist schon ganz beachtlich. Ja. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass es so viele sind, aber das ist schon wirklich eine große Unterstützung, die ihr dann da habt. Du sagtest gerade AG West, für alle, die es nicht ganz, also das schon gesagt, im Prinzip sozial und aus dem Bereich kommt es. Das ist also, AG West ist ein Verein, oder wie genau ist was?
AG West ist ein Verein. Es funktioniert wie ein Subsidiaritätsprinzip. Also die bieten der Stadt ein soziales Angebot an, und die Stadt kann es entweder selber machen oder gibt es ab. Und die AG West ist ein sehr engagierter Träger im Gemeinwesen in der Weststadt. Die machen das Café Canapé zum Beispiel, das Café Blau, das Weststadthaus, die Babytasche gehört zur AG West, genau, und ein paar andere Sachen noch. Und da sind wir praktisch ein Teil dieser großen des großen Vereins AG West.
Das heißt, da ist es organisatorisch aufgehängt, von daher kommen auch gewisse, ja, dann noch finanzielle Mittel, und insofern seid ihr da auch ganz, wie du schon selber gesagt hast, ganz gut verankert eigentlich.
Das ist eine gut verankert. Wir machen natürlich sehr viel Ferienfreizeiten, damit finanzieren wir zu großen Teilen natürlich auch die Farm, also die ganzen laufenden Kosten und sowas werden über Ferienfreizeiten, über den Stadtjugendring demzufolge dann abgerechnet, und die Eltern zahlen natürlich auch einen kleinen Obolus in der Tagesbetreuung und einen größeren Obolus in der Ferienbetreuung.
Ja, wobei, das kann man natürlich auch gleich sagen, wahrscheinlich die ganze Thematik, die wir jetzt gleich auch noch ein bisschen näher besprechen, wie das Ganze läuft und was ihr ein Programm bietet, Corona-bedingt werdet ihr momentan relativ ausgebremst sein, oder? Also momentan wird wahrscheinlich gar nichts laufen, oder?
Was wir gerade machen, ist also ein bisschen relativ groß. Wir haben 4 Häuser, die man wärmen kann, und wir lassen gerade 2 ehrenamtliche Jugendlichen rein, dass die wenigstens weiterhin Kontakt zu den Tieren haben und weiterhin auch schaffen können. Die wollen ja auch, und wir wollen die natürlich auch nicht verlieren, und den Jugendlichen, also das ist meistens so 14 bis 16-Jährigen, die wollen jetzt auch nicht die ganze Zeit zu Hause sein. Das ist jetzt auch nicht gerade die Wohlfühlecke, wo die sind. Und demzufolge ist es so eine Win-Win-Situation, aber es dürfen halt nur 2 rein und die dürfen auch nicht gemeinsam sein. Die sind auf 2 Häuser aufgeteilt und ansonsten misten die, reparieren Sachen, machen die Farm halt wieder schöner.
Ja.
Genau. Aber sonst machen wir nichts. Also wir hatten jetzt bis vor dem Lockdown Light hatten wir noch wenigstens Schulklassen da, also AGs. Wir haben mehrere AGs, Bärblinger, Bildungshaus, Oma Spatz, Martin Schaffner, Pestalozzi, Assistenzgrundschule. Die kommen natürlich jetzt auch nicht mehr.
Was natürlich dann schade ist, aber klar, in Corona-Zeiten einfach nicht anders möglich ist. Du hast es vorher gesagt, du bist der Leiter dieser Institution, der Jugendfarm. Wie viele Leute sind dann noch irgendwo städtisch finanziert dabei? Wie viele sind Ehrenamt oder wie ist das dann bei euch strukturiert dann in der Jugendfarm, also in Bezug auf Leitung, Verantwortung und
Wir sind 3 hauptamtliche Mitarbeiter, aufgeteilt auf 2 50% und eine 75% Kraft, das bin dann ich. Dann haben wir noch eine Anerkennungspraktikantin seit diesem Jahr, die ihre Erzieherausbildung im Prinzip bei uns beendet, und noch 2 FÖJ. Und das Ganze ist zu 70% ungefähr finanziert von der Stadt. Der Rest müssen wir selber erwirtschaften, was so eigentlich auch ist, genau.
Habt ihr denn dort vor Ort irgendwie auch sowas wie ein Verwaltungs- und Haus, oder sind dort wirklich dann nur Tiere und Zoo, oder gibt es auch eine Administration irgendwo in den Niederlassen, wo du auch ein Büro hast, oder wie ist das denn?
Also mein Büro ist, habe ich heute Morgen gemessen, -2. Also wir haben ein Büro und ist im Sommer auch total nett. Jetzt gerade ist es ein bisschen schattig da oben. Ich versuche viel von zu Hause zu machen, was diese administrativen Aufgaben dort, aber man muss halt schon auf der Farm sein. Dann haben wir eine große Küche, wo früher auch viel gekocht worden ist für die Kinder, also vor Corona, und da ist ein Wärmeraum. Dann haben wir noch 2 andere beheizbare Räume und noch einen großen Bastelhaus, wo leider nicht beheizbar ist. Da sind wir dran, Ofen oder irgendwas anderes zu bekommen, aber es sind alles Kosten, die wir gerade nicht stemmen können, also von Abnahme bis vom Kaminfeger bis hin zu einem gescheiten Ofen da drin zu haben, einen Holzofen.
Also da gibt es durchaus auch noch Verbesserungsmöglichkeiten, oder Wünsche, die man haben kann. Ja. Nebenbei, falls Leute sich ein bisschen orientieren wollen, habt ihr auch einen Internetauftritt oder irgendeine Social Media Website,
wo man. Wir sind sehr aktiv auf Facebook und auf Instagram. Wir haben eine Homepage bei der AG West, die kann man durchaus mal überarbeiten.
Man kann aber auf jeden Fall gucken, das heißt, wenn es AG West irgendwo googelt oder schaut, wird man auf eine Seite geführt, wo dann auch die Jugendfarm vielleicht auch mit ein paar Bildern
verlinkt. Es sind ein paar Bilder drin, aber es ist keine moderne Seite, muss man einfach sagen. Und das, man muss sich dann schon auch durchklicken wie früher.
Vom Konzept aber, ich meine, das ist ein älterer Bilder, hat sich über die 40 Jahre ja wahrscheinlich dann nie so wahnsinnig viel geändert. Das heißt, wenn man Bilder von...
Nee, die Bilder sind recht aktuell.
Die sind aktuell.
Also das schaffen wir dann schon. Genau, also das ist alles soweit gut. Auch die Bilder von den Mitarbeitern sind drauf. Die E-Mail-Adressen, wir gehen auch einmal in der Woche an unsere E-Mails und beantworten die einmal die Woche. Das stößt die modernen Gesellschaft manchmal ein bisschen auf. Aber wir haben halt auch anderes zu tun, als im Büro zu sitzen.
Genau. Wie ist denn überhaupt jetzt so deinem Eindruck nach das Interesse und die Bereitschaft auch von Kindern und jungen Leuten, sich mit Tieren oder mit Natur zu beschäftigen, zu befassen? Ich meine, wenn man heute an Jugendliche denkt, dann denken ganz viel an Kids oder junge Leute, die vor dem Computer sitzen, die Computerspiele machen, Nacht und Nächtens durch, die letztendlich sehr stark Social Media irgendwie beschrieben sind, die alle 5 Minuten, was weiß ich, irgendwas posten, eine Story irgendwo machen, die also sehr Technik, klar, vielleicht affin sind, aber eben dann auch sehr medienbezogen, also weniger mit der Natur zu tun haben. Das sind die Kinder, die ich dann vorsagte, die nicht wissen, wie eine Kuh wirklich in Farbe ausschaut. Wie beobachtest du das? Ist da vielleicht eine gewisse Umkehr oder ist da jetzt irgendwo auch die einen eben so in der extremen Form, die anderen eben in der anderen, in der naturbezogenen Form? Gibt es dann eine Veränderung, Entwicklung oder wie schätzt du den Status dort ein? Oder auch?
Ich glaube, wir fangen einfach viel zu früh an, um das Handy ein Thema ist. Also die Kinder, die zu uns kommen, sind von von 6 bis 12, also das, ja, ist das Kernalter. Und da ist Handy noch nicht das große Thema. Und wenn die dann 11, 12 werden oder sowas, kann das schon sein, aber da sind die schon verankert an der Farm. Die haben ihren festen Tag, wo sie kommen wollen, wo sie sich engagieren wollen. Und dann ist natürlich auch bei uns Handyverbot auf der Farm. Es gibt kein Netz auch bei uns. Unsere Telekom-Leitung ist einfach miserabel. Unser WLAN ist praktisch nicht existent. Und damit hast du relativ viel Freiheit. Also telefonieren mit dem Handy bei uns oben ist fast nicht möglich, weil einfach kein Empfang.
Ja. Du sagtest gerade, es ist vom Konzept ein Projekt oder eine Einrichtung, wo 6- bis 12-Jährige ungefähr dann dabei sind.
Genau, für die ist es gedacht. Ja. Und dann ab 12 können sie ehrenamtliche Mitarbeiter werden mit Gruppenleitung oder Verantwortung übernehmen, Werkstattgruppen, Kochgruppen. Und dann wachsen die praktisch bei uns in das Ehrenamt hinein. Und mit 16, 15 führen sie eigene Gruppen und mit 18, 19 bleiben die meistens auch noch kleben, dass sie wenigstens einmal im Jahr noch eine Sommerfreizeit bei uns mitmachen oder eine Herbstfreizeit. Und so bleiben uns sehr, sehr viele Menschen erhalten, die mittlerweile schon älter sind. Genau, also jetzt eher so im 20er-Bereich, aber trotzdem genießen die das. Wir haben schon Kinder von ehemaligen Farmkindern sogar schon.
Logisch. Ja. Naja, ich meine, bei 40 Jahren irgendwo klar, dann sind das schon mehrere Generationen natürlich. 6 bis 12, also unter 6 geht nichts, das ist wirklich fest, oder? Das heißt, wenn das jetzt ein Kind mit 5 Jahren kommt, das geht nicht, da gibt es einfach dann Vorgaben, die ihr einhalten müsst. Und
wir wollen, also das natürlich könnten wir auch früher machen, aber wir haben nur 2 Toiletten zum Beispiel und wenn da jetzt noch ein Kind ist, das noch nicht ganz sauber ist zum Beispiel, oder, da gibt es ja viele Fallstricke und mit 6 haben wir die Erfahrung gemacht, dass die Kinder einfach selbstständiger sind und selbstständiger auch den Nachmittag hinkriegen. Wir machen hier eine Ferienfreizeit, eine kleine noch für die Bambinis von 5 bis 7 Jahren, da merkt man schon, dass ein 5-jähriges Kind einfach schon auch ein bisschen angestrengt ist mit dem ganzen Tag draußen, mit den Eindrücken, mit den Tieren und dem Umgang. Und mit 6 ist einfach nochmal ein Sprung gemacht.
Ist ja dann auch die Zeit, wo die Kinder in die Schule kommen, also wo man wahrscheinlich dann auch denkt, ab der Zeit ist dann einfach irgendwo, einfach auch in der Persönlichkeitsentwicklung irgendwo ein Sprung, wo man dann sagen kann, ab da macht es einen Sinn. Und bis 12 ist aber dann auch fix, also wenn jemand jetzt, seinen 13. Geburtstag hat, muss der dann sofort raus oder gibt es auch eine Übergangszeit?
Also ab 12 kann er ehrenamtlicher Mitarbeiter werden und hat dann nochmal ein Jahr Schonfristen, ab 13 muss er sich halt überlegen, ob er Verantwortung nimmt oder ob er das nicht möchte und dann ist einfach auch kaum noch Platz, weil wir sind einfach kein Jugendhaus, das funktioniert dann nicht. Und wir sind natürlich auch für einen 13-Jährigen nicht die Interessantesten, das muss man auch sagen. So. Also außer er will Kettensägen und Stichsägen und was weiß ich, Traktor fahren. Und bei den Mädels ist halt die Pony-Geschichte, die sehr, sehr ein gutes Zugpferd von uns ist. Aber mit 13 hat man dann doch, glaube ich, auch schon mal andere Ideen da.
Genau. Weil du das gerade sagst mit den Mädels, wie ist es denn vom Interesse mehr Jungs, mehr Mädels oder ausgewogen? Oder wie ist der, so die Verteilung?
Also ich würde sagen, die letzten 2 Jahre waren eher mehr Mädels wieder da, die aber tatsächlich nicht nur reiten wollten, sondern Hütten bauen, Kettensägen dürfen sie nicht, normale Sägen, wirklich basteln wollen und wirklich schaffen wollen. Und das ist richtig schön. Wir haben so einen großen Hüttenbauplatz und da sind die Mädels mittlerweile die dominanten Personen. Das ist großartig.
Also von wegen Vorurteile, die Mädels wollen nur Puppen, nein, die wollen auch Technik oder wollen auch handwerklich tätig sein. Und insofern, also ist das wieder jeglichem Klischee und nicht nur, dass die Ponys ziehen oder die...
Ja. Die Ponys ziehen immer noch am meisten, muss man schon auch ehrlich sein.
Und innerhalb jetzt der Altersverteilung 6 bis 12 ist ausgewogen, ist wirklich ungefähr so viel 6 wie 12-Jährigen, so viel wie 10 und wie 11 und wie 8 und 9-Jährige da sind, oder?
Das ist tagesabhängig. Also wenn man jetzt normalen Mittagsbetrieb nimmt, haben wir natürlich Dienstag zum Beispiel mehr 6-Jährige oder 7-Jährige, donnerstags dann eher die 10- bis 13-Jährigen oder freitags sind natürlich viel mehr Ältere als, das ist tagesabhängig, das ändert sich auch ständig. Auch die Besucherstrom. Wir haben Tage, wo dann 30 Kinder da sind oder 40 und Tage, wo plus 15 da sind. Also, und dann natürlich umso schlechter das Wetter, umso weniger Kinder. Aber es war jetzt immer so, dass wir selbst beim miserabelsten Wetter immer noch 15 Kinder, also die Harten kommen dann trotzdem.
Habt ihr da irgendwie Gruppen gebildet, also dass eine bestimmte Gruppe zu einer bestimmten Zeit überwiegend kommt? Oder ist das wurscht, kann quasi jedes Kind so kommen und gehen, wie es gerade will? Oder
nee, wir machen im Sommer um 3 auf und um 3 kommen die Kinder bis um 6 und im Winter von 2 bis um 5 wegen der Dunkelheit natürlich. Und die kommen dann pünktlich und dann können sie sich aussuchen, welches Tier heute, also was sie immer machen müssen, Dienst am Tier. Das heißt, sie müssen auf jeden Fall irgendwas misten oder was aufräumen um die Tiere herum. Und das gehört mit dazu und das können sie sich vorher aussuchen auf der Tafel. Schafen und diese Gruppe ist dann im Prinzip die Hühnergruppe, nenne ich es jetzt mal.
Ja.
Und dann, wenn das alles erledigt ist, die ganzen Tiere versorgt sind, dann wird geklingelt und dann kommen sie und dann können sie ihr Nachmittagsprogramm sich überlegen, ob das jetzt Hüttenbauen ist, betreutes Reiten, Ziegenspaziergang, Schafspaziergang, Schweinespaziergang, Hasenstreicheln, mal nichts tun, geht ja auch. Das ist auch mega, das darf man sonst nämlich nirgends. Und einfach nur abhängen und bis sechs dann und um kurz vor sechs gibt es nochmal eine Fütterungszeit und da dürfen sie sich auch ihr Tier aussuchen und das ist so das grob Grundprogramm und von Bastenangebote bis zu diesen ganzen anderen Sachen ist natürlich alles da.
Also eine gewisse Struktur ist da, eine gewisse Organisation habt ihr dahinter, dass nicht alles ganz wild durcheinander geht und es ist ein Misch aus Pflichten, in dem Fall Tiere und wahrscheinlich auch sonst ein bisschen Ordnung schaffen, aufräumen und dann eben just fun mit Tieren, eben die Zeit genießen und was weiß ich, auf dem Pony reiten oder dann Hütten bauen. Das heißt, es ist immer ein gewisser Misch, wo dann auf der einen Seite ja Freude vermittelt wird, auf der anderen Seite aber auch, dass man eben Pflichten hat, zum Beispiel dann Tiere auch versorgen muss.
Ja. Und da davor haben wir immer Schul-AGs und da davor meistens Kindergärten. Also wir haben praktisch einen Dauerbetrieb, was sich so anhört, wir haben bloß diese mittags offen, wir haben relativ lang offen und relativ viel Betrieb bei uns.
Ja, also ihr seid ja gut durchstrukturiert und habt da was das angeht, also quasi wie ein Stundenplan. Das heißt, du bist dann auch komplett die Zeit, wenn jetzt Öffnung ist, dann draußen oder, oder ja, schon? Das heißt, wenn irgendwas anliegt, dann kann man immer dich auch ansprechen, erreichen und du bist derjenige, der dann, ja...
Also wir haben noch den Klaus Rehbock, das ist so der älteste Mitarbeiter, der Klaus ist einfach eine Perle der Farm und der ist noch da und dann noch die Elke Steck, die schwerpunktmäßig Tierversorgung. Wir haben uns ein bisschen aufgeteilt, wer welchen Schwerpunkt hat und Elke macht vor allem Ponys und Tiere,
Nochmal einzeln, wie viele Tiere, also dass wir da nochmal einen Überblick geben, was denn alles geboten ist.
Fangen wir mal die Schafen an, da haben wir nämlich drei Neuzugänge. Wir hatten 2020 ja zum 40er erheblich viel geplant und da waren unter anderem drei junge Lämmer, die man von Hand aufziehen durfte. Die sind zwar da, aber dafür nicht von Kindern aufgezogen, also außer von meiner Tochter. Wir haben sechs Schafe, ein Kamerun-Schaf ist dabei, noch ein Schwarzenhafen-Schaf und ein Ire, ansonsten sind es Merino-Schafe. Dann haben wir fünf Ziegen, dann sieben Hasen, zwei kleine Hängebauchschweine sein, ich finde die recht groß für kleine Hängebauchschweine. Dann haben wir noch zwei Katzen, mittlerweile nur noch eine, weil die Minka wurde adoptiert. Und wir haben ein Esel, ein Pferd und vier Ponys, drei Laufenten. Donald ist leider gestorben an Alter und wir haben Bienen. Genau, das war so.
Das ist ein riesiger Zoo eigentlich schon. Das ist ja Wahnsinn. Ihr könnt ja bald im Zoo in der Aue Fritte-Sau schon Konkurrenz machen.
Von dem haben wir ja sogar tatsächlich die Ziege bekommen.
Guckt, das ist ja auch sogar eine meiner Fragen gewesen. Ich meine, wenn man so ein Tier herbekommt, der Bedarf, ich kenne ja die Jungs und Mädels oder eigentlich überwiegend die Mädels Steffi und Isabel vom Tiergarten Ulm sehr gut, die ja auch schon mehrfach bei uns waren und wo wir auch schon eingeladen waren. Und da hatten wir auch das Thema, wo bekommt man dann die Tiere her? Wie geht das eigentlich? Und wie ist denn dann das bei euch? Also
wenn jetzt zum Beispiel Zoo anruft und sagt, wir haben eine Ziege zu viel oder der geht nicht mehr, weil dann guckt man schon, ob man das möglich machen können oder nicht. Mhm. Bei Ziegen ist es halt so, die mobben sich natürlich auch. Das heißt, der Platz muss halt auch vorhanden sein und da muss man schon gucken, was funktioniert. Wir haben bei Hasen das Gleiche. Wir haben einen Haufen Kaninchen und da hatten wir vorletztes Jahr eine Tierrettung vom Tierheim. Die hatten, ich glaube, 40 Hasen in der Wohnung, in einer ganz kleinen Wohnung und da haben wir ein paar genommen. Und da kann man jetzt auch keinen fremden Hasen mehr dazu tun. Die bringen ja, also die verteidigen ihren Bau und demzufolge kannst du da jetzt nicht wahlweise immer noch einen neuen Hasen dazu packen, weil die killen den einfach. Das heißt, das muss man alles sehr vorsichtig machen. Das Einzige, wo harmlos ist, ist bei Schafen. Da kannst du, glaube ich, reinstecken, egal wie viele Schafe. Das ist, glaube ich, wurscht. Aber vielleicht lüge ich auch, das bin ich jetzt nicht ganz firm, aber die Schafe machen am wenigsten Probleme. Pferde sind ja auch sehr territorial und haben eine Hierarchie. Da haben wir den Hansen vor zwei Jahren bekommen, den schönen. Und genau. Und ansonsten Katze. Also der eine ist uns gebracht worden als Findelkind und das andere, die war sehr menschenbezogen und die haben wir jetzt woanders untergebracht, weil der ist es einfach zu kalt.
Aha. Genau. Ja, Mensch, wenn ihr so viele Tiere habt, Achim, da muss ja jemand da sein, der sich auch mit den Tieren insofern auskennt, dass er weiß, gesundheitlich Betreuung, was die an Futter brauchen. Liegt das alles bei dir dann die Verantwortung? Nee, also, oder wie?
Gott sei Dank sind wir ein Dreierteam und alle drei von uns haben große Fähigkeiten in verschiedenen Bereichen. Und das macht hauptsächlich die Elke, die ist dafür verantwortlich, was die Tiere betrifft. Natürlich muss jeder von uns Medikamente geben, jeder schaut nach, ob die Hufe in Ordnung sind. Also die Tieren werden von allen natürlich betreut, aber Elke ist so der Crack, die weiß einfach alles, bis auf Hühner, da ist der Klaus der Profi.
Genau. Ja, trotzdem, ich meine, das ist ja eine große Verantwortung für so viele Tiere. Und da muss ja dann wirklich auch ständig jeden Tag wirklich jeder durchgehen und schauen, ob es allen Tieren auch gut geht. Also genau. Ich weiß, dass im Ulmer Tiergarten eine der Morgenmissionen ist, dass dort erstmal geschaut wird, geht es allen Tieren gut. Das ist so quasi die erste Aufgabe, Rundgang schauen, ob alle Tiere fit sind oder ob irgendjemand Tierarzt, irgendein Tierarzt sehen muss oder halt irgendwo irgendwas getan werden muss. Nehme ich an, das wird dann bei euch auch so
das
sein.
Das bei uns auch so zustimmen, dass wir noch gucken, ob jemand eingestiegen ist oder nicht. Das ist schon lange nicht mehr passiert, aber es ist natürlich eine Gefahr.
Ja, ja.
Und und dann Rundgang machen, füttern und dann beim Füttern gucken, wie geht's allen, reagieren alle, schnaufen die noch normal, essen sie noch richtig und sowas. Also das gehört schon mit dazu zu den täglichen Aufgaben. Mhm. Und da haben wir auch zwei FÖJ, die hauptsächlich dafür auch da sind, also diese ganze Tierversorgung zu stemmen. Und das ist eigentlich die ganze Tierbeobachtung steht erstmal in den ihren Händen und wir sind natürlich morgens natürlich auch mit dabei.
Wer nicht genau weiß, FÖJ ist dann da?
Freiwilliges Ökologisches Jahr, das ist das FSJ für Menschen, die gern draußen sind.
Ah, okay. Das ist bestimmt dann auch eine beliebte Stelle, oder? Wenn es mit Tieren und in Ulm...
Schon. Aber es ist halt auch hart. Also ich meine, die ersten 3 Monate haben die Mädels abends keine Freizeit, weil da liegen sie im Bett, weil sie Muskelkater haben. Also es sind meistens Mädchen, muss ich dazu sagen, oder junge Frauen. Das ist schon sehr körperlich anstrengend da oben. Also jeden Tag misten, jeden Tag draußen sein, Schubkarren hoch und runter werfen, füttern. Das ist schon knackig.
Genau. Ja, das kann ich mir vorstellen.
Und jetzt gerade bei den Temperaturen, und wir haben keine richtige Wärmestube, das ist schon, wenn man heimkommt und die Wärme einen übermannt, schläft man gerne auch auf dem Sofa ein.
Das ist schon dann anstrengend, ja. Also auf jeden Fall, ihr habt ganz viele verschiedene Tiere und die Tiere, wie ist denn das? Die haben alle ein Ställchen, wo sie sich dann abends zurückziehen können, oder? Ja,
genau.
Das heißt, ihr habt für alle Stallungen und also quasi geschlossene...
Ganz geschlossen nicht. Also die Pferde zum Beispiel haben einen offenen Stall, das Konzept auch. Ansonsten natürlich die Hühner muss man abends reintun. Wir haben Marder, Fuchs und Waschbär da oben. Die werden gefährdet und die Schafe haben einen offenen Stall, die können draußen rein, wie sie wollen, die Ziegen ebenfalls. Und umso kälter, umso mehr Fenster gehen dann auch zu, dass die wenigstens Plusgrade noch drin haben oder wenigstens nicht ganz erfrieren.
Das heißt, für die Tiere ist die augenblickliche Phase wahrscheinlich die unangenehmste, weil sie dann einfach viel unterstellen oder eben in der beheizten ist es ja nicht, aber in der gewärmten oder halbwegs gewärmten Unterstellung Möglichkeit verbleiben müssen und wahrscheinlich dann weniger raus können und rausgehen.
Bei den Hühnern müssen wir gerade einfach gucken, dass die durch die Minusgrade, dass die Kämme nicht gefroren werden. Da muss man mit Vaseline auf die Kämme machen oder gucken, dass die halt dann gar nicht rauskommen. Das kommt jetzt immer noch jeden Tag drauf an. Und natürlich Wasser müssen wir mehrmals täglich aufklopfen, dass die Wasser zu trinken haben.
Dann wahrscheinlich jedes Tier braucht ja auch Futter. Dann müsst ihr ganz viel Futter irgendwie auch bestellen und disponieren. Das heißt, du musst wissen, wie viel, du musst wissen, was und welche Temperatur, sag mal, bei welchen Temperaturen
auch nicht das irgendwas zusammen. Du kannst nicht viel falsch machen. Wir haben richtig viel Heu und Körnerfutter. Aber wir haben arbeiten mit 2 Bauern aus Grimmelfingen zusammen, die uns dann Heu bringen. Und das muss natürlich auch bezahlt werden. Heu ist relativ teuer die letzten Jahre gewesen durch die Trockenheit. Und Körnerfutter natürlich von der Baywa, also weiß nicht, ob man das sagen kann, aber von einem Nahrungshändler.
Genau. Ja. Dann habt ihr wahrscheinlich auch, du sagst Heu, habt ihr auf jeden Fall ein großes Lager, dann wird das alles dann auch.
Wir haben eine sehr große Scheune und da sind 80 große Ballen drauf, die auch bewegt werden müssen. Und da wir das alles händisch machen, ist das mal, also immer den neuen Heuballen runterzuwerfen, ist relativ anstrengend. Genau. Aber dann hält es wieder 2 Tage, 3 Tage. Ja.
Auf jeden Fall, das ist schon eine Mammutaufgabe, was ihr da habt, mit so vielen Tieren umzugehen. Und
jeden Tag halt, wirklich, das ist der Punkt. Also du hast kein Wochenende.
Die Tiere wollen betreut werden. Und bei der Anzahl, das ist, wie gesagt, ist definitiv ein kleiner Tiergarten, was ihr habt. Und insofern, da darf man nicht sagen, nee, heute wollte ich nicht und heute geht nicht. Wie ist das dann in Urlaubszeiten, wenn du in Urlaub gehst? Hast du dann von den 2, 3, die dir quasi assistieren, dann irgendwo hier zur Vertretung? Oder wie ist das dann mit der Verantwortlichkeit, wenn du jetzt mal nicht draußen bist?
Also wenn halt einer von uns momentan noch, wir müssen gucken, dass wir das noch ein bisschen professionell, also noch ein bisschen mit 450-Euro-Kräften oder irgendwas hinkriegen. Es kann nicht sein, dass wenn einer von uns im Urlaub ist, dass der andere dann Überstunden hat. Also wir müssen da eine Lösung finden, die für alle gut ist. Und da sind wir auf einem guten Weg. Wir haben jetzt von der Stadt auch nochmal eine Erhöhung bekommen für unsere Leistungen. Und das ist richtig schön. Damit kann man jetzt ein bisschen anders haushalten und vielleicht tatsächlich auch anders funktionieren. Aber Urlaub ist ein Thema. Es ist schwierig bei uns, weil eben 7-Tages-Betrieb und wir haben ja alle Ferien ja auch noch. Oder wir haben 10 Ferien, bieten wir an von, was sind das, 12? Glaube ich, oder Wochenferien um den Dreh. Also recht viel eigentlich. Mhm. Und das ist schon, da kannst du eigentlich nicht, in den Ferien kannst du nicht in Urlaub gehen, da ist einfach Farmbetrieb.
Ja, kann ich mir vorstellen. Die Farm Das ist jetzt das eine Thema, was ihr habt. Das andere Thema sind dabei auch ein Abenteuerspielplatz, wie man das vielleicht so nennen wollen. Da werden große Holzhütten errichtet, habe ich verstanden.
Eher kleine, aber klein. Sind so Schuppen. Ja. Aber die werden halt errichtet, werden unterkellert, werden wieder zerschrottet und neu aufgebaut. Das ist schön zu sehen, was mit so einer Hütten passiert. Aber also was immer da ist, ist eine ebene Fläche, weil wir im Hang natürlich sind. Und ein Dach ist drauf. Und der Rest ist für die Kinder dann zu gestalten.
Mhm. Da muss man erstmal das Holz herkriegen. Ich meine, ihr werdet keine Bäume fällen.
Nee, wir kriegen immer wieder Holzspenden und unser Holzlager ist so exorbitant groß. Also ist schlimm, wie viel schlimmes Holz wir auch haben. Und wir schmeißen natürlich nichts weg. Wir sind hier ein Bauernhof und recyceln alles.
Das heißt, da werden richtige kleine Hütten gebaut oder waren ja mit was heißt, verschiedenen Stockwerken dann irgendwo sogar?
Das dürfen sie eigentlich nicht mehr, weil die Versicherung das nicht mehr ganz so cool findet. Sehr schade, aber ja, die versuchen immer mal wieder eine illegale einen zweiten Stock oder einen Unterstock auszugraben, was das Fundament natürlich auch nicht unbedingt aushält. Wir haben einige, die wir abreißen mussten, deswegen geschweige denn oder abstützen mussten, weil die Kids sich da einfach im Keller rausgegraben haben.
Das war so ein bisschen auch der Hintergedanke meiner Frage, dass wenn jemand was baut, ein Haus baut, eine Hütte baut, es gibt nicht umsonst Architekten, dann muss das ja auch eine gewisse Stabilität haben, muss das ja auch gewissen sicherheitstechnischen Anforderungen genüge leisten. Wenn jetzt so ein Kind mal loslegt und da einfach mal was baut, dann bauen die, was weiß ich, auch den Turm von Babylon nach und auf einmal haben wir irgendein Sicherheitsrisiko.
Also wir gehen abends oder morgens, je nachdem, wie wir aufhören, durch und machen die Nägel dann krumm, die dann rausstehen, kriegen natürlich nicht alles und gucken natürlich, ob die Stabilität noch da ist. Da müssen wir schon gucken, weil das gehört schon dazu. Und die Hütten sind natürlich vermietet an die, also vermietet ist das falsche Wort, die zahlen nichts dafür, aber die haben eine Verantwortung für die Hütte. Und das ist dann praktisch nur 3 oder 4 Kinder haben diese eine Hütte und die müssen sie auch pflegen und die sind verantwortlich. Die Hütte darf praktisch nur dienstags, kriegt Markus die Hütte und sonst geht da niemand rein. So, das ist denen ihre Hütte, die sind sie auch verantwortlich und so haben wir halt die Hütten auch im Prinzip wie ein Grundbuch an verschiedene Kinder gegeben.
Ja. Das heißt, das ist dann schon in dem Sinne so weit zumindest stabil eine Hütte, dass die eine Sitzmöglichkeit, eine Stehmöglichkeit hat, ein Dach drüber, Fenster hat und wirklich in dem Sinne schon den Anspruch einer Hütte erfüllt. Jetzt nicht bloß ein schräges Konstrukt ist, was aussieht wie, was weiß ich, wie ein eingedrückter Karton, sondern was schon wirklich ein bisschen.
Das ist schon stabil, vier Ecken. Wir sind jetzt gerade überlegen, ob man ein paar Finnhütten baut, also so dreieckige, weil die natürlich schneller zu bauen sind und mehr halten. Aber da sind wir gerade dran, Aber sonst haben wir klassische Hütten, wie man das als Kind hatte und mit 4 Wänden und so viel Platz, dass ein kleines Sofa reinpassen könnte.
Ja, aber es muss da irgendwie auch tragende Teile geben. Weißt du, wenn du jetzt eine Wand irgendwie zusammennagelst, also ich weiß nicht, wie groß eure Bretter und die Hölzer sind, aber es muss ja an den Ecken irgendwas sein, wo du auch ein Dach drüber legen kannst, dass es dann nicht zusammenklappt.
Sondern ja, das ist den Grundkonstrukt bauen schon wir.
Ach so, okay. Das heißt, so ein paar tragende Säulen und Balken irgendwo habt ihr und das drumherum.
Und da gucken wir auch immer regelmäßig, ob da nicht irgendwas angesägt worden ist oder jetzt mal eine neue Idee, eine Wand so offen zu machen oder sowas. Kann ja alles sein, Aber was schon passiert ist natürlich, dass Kinder ab und zu mal Nägel in den Füßen haben oder da reintreten. Da ist eine Tetanus-Info nicht das Schlechteste natürlich und passiert Gott sei Dank nicht oft, aber passiert und da muss man noch relativ schnell agieren.
Ja, das heißt, das ist ein bisschen ein gefährlicherer Job, in Anführungszeichen gefährlich. Ja, man kann natürlich immer sich irgendwo, aber ich meine, wenn man mit Nägeln umgeht, also es darf wirklich jedes Kind, dann bringt sein Hammer mit und Nägel?
Nee, die kriegen sie von uns ausgelegt. Sie kriegen einen Werkzeugführerschein, die müssen erstmal zeigen, dass sie mit dem Werkzeug umgehen können und dann dürfen sie auch loslegen und dann erstmal zeigen, was und dann umso mehr die gebaut haben, umso mehr Vertrauen natürlich und umso mehr kann man die auch lassen. Aber das geht natürlich nicht unbetreut, das ist auch klar. Und das Ding ist halt, Unfälle passieren da auch und Gott sei Dank haben wir sehr, sehr coole Eltern, die das auch so sehen. Also es könnte natürlich, wenn da irgendein Elternteil sagt, oh, der Zahn von meinem Sohn ist jetzt aber auch raus, könnte man diesen Dinger vielleicht auch dicht machen deswegen. Und das wäre sehr, sehr schade, weil das natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten für die Kinder hat, sich auszuprobieren. Und wir tun unser Möglichstes, dass keine Unfälle passieren. Aber es ist halt einfach so, wenn du draußen arbeitest an einer Baustelle, dann passiert auch mal was. Und da haben wir Gott sei Dank sehr, sehr lässige, coole Eltern, die sagen, das gehört halt auch mit dazu.
Ja, aber überhaupt den Umgang mit Werkzeug zu lernen, das heißt, ich habe dich so verstanden, dass ihr dann erst ein bisschen Einführungskurs macht. Das heißt, dass ein Kind auch lernt, den Nagel richtig rum rein zu klopfen und dass der Nagel bis zum Kopf eben rein muss und nicht 2 Zentimeter raussteht und dann krumm geschlagen wird, sondern dass der halt richtig ordnungsgemäß gerade ins Holz reinzukommt.
Und hinten nicht rausgucken sollte und so Sachen, ist klar. Ja. Und der Next Level ist natürlich der Akkubohrer und der Next Level ist dann die Stichsäge. So. Also es gibt ja verschiedene Variationen, wo es dann weitergehen kann.
Ja. Das heißt, wird auch zugeschnitten. Das heißt jetzt nochmal von der Quelle her, das sind dann irgendwelche irgendwo ausgemusterten Holzplatten oder was genau? Was sind so euer Rohmaterial? Was ihr so
ja, die kriegen wir entweder von den Nachbarn oder jemand bringt sie vorbei. Wir haben gerade einen älteren Herrn, der aus Laubheim seinen Garten aufräumt und seine Frau will das Zeug nicht mehr haben. Der bringt uns ganz, ganz viel Holz, tolles Holz. Mhm. Und so kriegst du immer wieder irgendwas. Also wir kaufen jetzt nichts.
Das heißt, wenn irgendwer was hat, der kann eigentlich das bei euch dann auch
wenn's bevor es verbrennt,
zum Beispiel, wenn es noch funktioniert. Genau. Weil viele Leute verfeuern dann ja auch Sachen oder bringen es auf den Sperrmüll und in Zweifelsfall, wenn es noch halbwegs zu was verschwindender zu brauchen ist, wenn es nicht gerade auch gefährlich, was weiß ich, Nägel rausgucken oder irgendwo.
Ja. Schön, wenn es mindestens fingerdick wäre, das wäre großartig.
Fingerdick, ja, okay.
diese kleinen, wie man früher die Wohnungen gemacht hat oder sowas, solche Bretter brauchen wir leider nicht.
So eine Mindestmaß, so irgendwie Größe.
Umso länger, umso besser.
Umso länger, umso besser, ja. Also jedenfalls kann man alles bei euch dann letztendlich.
Wir sind offen für alle Art von Spenden, außer Brot. Also Arbeitsleistung, Holz, egal was, aber kein Brot.
Ja. Genau. Also Holz wird verbaut, wird auch sonst noch irgendwie was verbaut, Pappe oder so. Ich erinnere mich zum Beispiel, in meiner Kinderzeit war es sehr beliebt, dass Kinder in großen Pappkartons, aus Pappkartons irgendwie Häuschen gebaut haben, verbunden haben und durch Pappkartons gekrabbelt sind oder irgendwelche.
Macht zu viel Sauerei, das muss ja auch wetterbeständig da oben sein, das müssen wir wegräumen. Was wir haben, sind so Pappkartons für die Sommerfreizeiten, wo wir dann auch Theatergruppen haben oder Theateraufführungen machen und dann wird die Requisiten gerne aus Pappe gemacht. Aha. Obwohl unsere es gern mit Holz machen. Also das ist dann schon was Stabileres, was wir da oben haben.
Wie macht ihr das denn? Also wenn ein Dach drüber kommt, ich habe verstanden, ihr macht schon eine gewisse Basisstruktur, das aber ein Dach drüber muss, dann musst ihr auch abdichten. Hält dann ein Holz irgendwo so wasserdicht? Ich meine, so eine Hütte wird ja eine bestimmte Bestandszeit haben sollen. Also
genau, von Jahren der Trick ist entweder Bitumplatten oder Dachpappe.
Aha, okay. Also da habt ihr dann
Dachpappe. Muss ja, klar.
Ja, ja, genau. Okay. Und wie lange ist der Anspruch, dass so ein Hütchen dann irgendwo hält? Also ist das, redet man schon von ein paar Jahren? Oder kann es sein, dass ihr die im nächsten Semester, im nächsten Halbjahr oder Jahr dann platt macht, dass neue Gruppen neue Hütchen bauen können,
also weil Platz geschaffen werden muss? Oder wie gesagt, die Grundkonstruktion sollte schon 5 bis 7 Jahre halten, finde ich. Und dann, dass die Seitenbretter und sowas wegfliegen, neue Fenster, Hütten zusammengebaut werden und sowas, das ist alles kein Ding. Aber die Grundkonstruktion sollte eine Weile halten. Mhm. Und das hält dann auch, also wie gesagt, alles drumherum fliegt immer mal wieder weg, aber die 4 Pfeiler und das Dach bleibt.
Ein Punkt, den man gerade, weil du auch erwähnt hast, dass ihr, glaube ich, ein bisschen am Hang seid, erwähnt hast, wie klappt es, dass ihr an der Ebene dann quasi seid? Müsst ihr was unterlegen? Habt ihr irgendwie
Socken? Viel unterlegen.
Ja.
Also entweder sind es Gehwegplatten, so 9 bis 10 Stück, dass du eine Ebene hinkriegst. Oder wir haben halt, wir haben ein paar ehrenamtliche Jugendliche, die gerne mit Beton arbeiten und dann versuchen wir so Betonklötze zu gießen und die dahinter zu karren.
Wow.
Aber ja, also es ist eher anspruchsvoll, das Fundament zu machen. Das können Kinder einfach auch noch nicht.
Genau. Aber gut, ihr habt dann auch Beton, wenn es das... Also
das kauft man dann halt, weil es nicht anders geht.
Habt ihr eine Wischmaschine, irgendwie sowas?
Nein, das ist ja alles Handarbeit.
Ja.
Wir wollen auch, dass die Kinder das mit Hand sägen, logischerweise. Genau.
Ja.
Sehr schön, das ist ja eher so ein Muskelbetrieb.
Ja, aber auch das ist anstrengend. Ich meine, wenn da jetzt jemand den ganzen Tag schafft und tut, der hat abends, der weiß auch, was er geleistet hat.
Und ich glaube, das ist auch das, was so schön ist, was vielleicht die Kinder cool finden, aber vielleicht auch unsere Ehrenamtlichen. Also wir haben jetzt gerade tatsächlich sehr viele 15-, 14-Jährige, die da froh sind, abends mal kaputt nach Hause zu kommen und sonst geht ja gerade nicht viel.
Nee. Mhm. Von der Fläche her gesehen ist jetzt da überwiegend Farm, also im Sinne von Tiere oder 1:1 so viel wie jetzt das Hüttendorf?
Nee, das Hüttendorf ist kleiner.
Das ist kleiner, ja. Wie viel, das hast du vorhin schon, glaube ich, in der Hausnummer gesagt, wie viele solche Hütten habt ihr da aktuell?
Momentan haben wir 9 Hütten. 9. Das Ziel ist, 12 zu haben. Wir haben jetzt 2, 3 abgerissen über die Corona-Zeit, die wollen wir neu aufbauen, bis wir wieder aufmachen dürfen. Mhm. Das Wetter spielt uns gerade nicht gerade in die Karten. Das ist gerade ein bisschen kompliziert. Aber mit ein bisschen Glück haben wir Mitte Februar nochmal 3 kleine neue Hütten, die wohl bezugsfertig sind.
Von der Grundfläche her ist so eine Hütte, wie groß kann ich mir die vorstellen? Also wie viel? Naja, 3x5 Meter oder habt ihr da irgendwie?
2x2.
2x3
vielleicht. Aber es sollte halt immer so mit den Betonplatten passen, dass man da einfach auch relativ schnell ein Dach drauf hat. Genau, also 2x3, 2x2.
2x3, ja.
Also wir haben welche, die größer sind, das sind 4x2 oder sowas, aber das ist dann schon zu groß für das, wie sie genutzt werden, finde ich, aber das ist halt
ja aber man kann dran sitzen. Also zum Beispiel zu meiner Jugendzeit war es durchaus üblich oder war es auch beliebt, dass Kinder mit abgesägten Baumstämmen im Wald, am Waldrand zum Beispiel irgendwelche auch kleinen Hütchen bauen, die dann vielleicht einmal 2 Meter breiten Tuch sind, einfach mit Ästen dann bedeckt und so weiter. Sowas kenne ich selber auch noch aus meiner Kinderzeit, aber das ist bei euch dann schon ein bisschen bisschen noch professioneller und ein bisschen größer, stabiler, genau. Und ein bisschen,
ja, ja,
größer
auf, wie gesagt, jeden Fall. Ich habe ja vor, die Finnhütten zu machen, und das wird dann auch tatsächlich pro 2, 3 Kinder mehr passen dann auch nicht mehr rein. Aber die Idee ist ja, es kommen halt auch Kinder, die nur 3 Freunde in die Hütte mitnehmen wollen und keinen Kompromiss. Und das kann man durchaus machen. Das nenne ich in 5 oder 6er Gruppen mehr, und das gibt es einfach nicht mehr in der Form.
Aber dunkel ist natürlich, das heißt, nach Einbruch der Dämmerung wird dann nichts mehr gehen, oder stellt ihr auch Lampen irgendwie rein?
Nee, deswegen haben wir im Winter haben wir dann eine andere Öffnungszeit von 2 bis 5, weil ab 5 ist einfach Kuhnacht, und im Sommer, also ab Ostern, fangen wir an von 3 bis 6 wieder. Das ist auch für die meisten Eltern Liebe, weil dann kommen wir nicht in Konflikt mit der Nachmittagsschule und mit den ganzen Hausaufgabenbetreuung und sowas. Das ist immer einfach ein separates Angebot, was natürlich bei Corona-Zeiten auch mit den Schulklassen einfacher ist, weil wenn die um 2 zu uns kommen, zu der AG, und 3 wieder gehen, das beißt sich gerade einfach gewaltig mit dem klassischen Betrieb.
Viele werden jetzt vielleicht so ein bisschen, die das noch nicht kennen, Interesse haben, und Eltern zum einen dann vielleicht sagen, Mensch, da schicke ich doch mein Kind mal auf die Freizeit, und umgekehrt auch, wenn Kinder sagen, Mensch, da möchte ich doch mal hin, da möchte ich mit meinen Freunden da mich mal anmelden, und insofern ist mal vielleicht ganz hilfreich, wenn du ein bisschen einfach erläuterst, wie das genau ausschaut, also mit den verschiedenen Programmschienen oder mit den Freizeiten, wann, wie, wo, wie lange. Wann muss man sich wie lang vor anmelden? Gibt es, was weiß ich, eine minimal, also mindestens eine Gruppe von 5 bis 10 Leuten oder wie auch immer? Gib da einfach mal ein bisschen vielleicht den Interessierten oder uns da einen Überblick, damit wir da mal wissen, also, wie das alles so läuft und wie man da sich das vorstellen kann.
Also wir haben Dienstag bis Samstag offen, Dienstag bis Samstag in Nicht-Corona-Zeiten natürlich, und wenn jetzt Sommer wäre, von 3 bis 6, also es ändert sich eben die Öffnungszeit. Das ist ein bisschen kompliziert, aber da kommt man drauf, wenn man weiß, wenn es dunkel wird. Also wir haben ein Nachmittagsprogramm, da kann jedes Kind kommen und kann sich da anmelden. Und die ersten 3 Mal sind umsonst zum Schnuppern. Da braucht man im Prinzip von den Eltern nur eine Telefonnummer, falls das Kind sich nicht wohlfühlt oder abgeholt werden will oder früher. Und es geht dann praktisch 3 Stunden. Teil davon ist natürlich Tierversorgung und Misten, genauso wie dann die Abschlussrunde mit uns zusammen. Und alles ist pädagogisch betreut. Und wenn die nach den 3 Mal das Kind sich entscheidet, teilzuhaben, hat man die Chance, in den Förderverein zu kommen. Und dafür kostet die Betreuung der 3 Stunden nur noch 3 €. Wenn man nicht in den Förderverein möchte, kostet es 5 €. Lobbycard-Besitzer sind willkommen. Die zahlen bei allen natürlich die Hälfte. Das ist eben so. Und damit ist die unter der Woche die Jugendfarm im Prinzip möglich. Man kann von Dienstag bis Samstag jeden Tag kommen, was immer weniger Kinder tun, weil die einfach sehr, sehr viel beschäftigt sind. Aber die Möglichkeit besteht natürlich. Wir freuen uns natürlich auch drüber. Und genau, also von 3 bis 6 oder von 2 bis 5 wahlweise, welche Uhrzeiten gerade aktuell sind. Und samstags immer von 2 bis 5. Für die Freizeiten. Wir senden unser Ferienprogramm immer Anfang Januar raus und sind meistens Mitte Januar schon fast ausgebucht, weil wir sehr begehrt sind. Wir bieten Ferienfreizeiten, wenn keine Corona-Zeit ist, von 7.30 Uhr bis 17 Uhr, manchmal auch 17.30 Uhr, kommt auf den Ort Betreuungsbedarf an, bieten wir eine Ferienfreizeit an. Und die geht 5 Tage, also immer so gruppenweise. Und da können wir maximal 53 Kinder nehmen, dann ist schon Spack. Und bei 4 Tagesfreizeiten nehmen wir bloß 40 Kinder, weil das mit den Räumen bei uns sonst nicht geht. Genau, und jetzt gerade laufen die Anmeldungen, und unter jugendfarm@agwest kann man praktisch das Programm erbeten. Wir haben dieses Jahr keine thematischen Programme ausgegeben, weil wir das sehr spontan machen müssen. Wenn es so läuft wie letztes Jahr, wird es eher ein bisschen schwieriger. Wir haben Ferienfreizeit ermöglicht, allerdings natürlich abgespeckt, wie alle anderen auch. Und wir hoffen, dass wir irgendwie so viel wie möglich Freizeit machen können. Nicht nur, weil wir die Einnahmen haben, sondern weil es einfach den Kindern gut tut. Und wenn irgendwas möglich ist, werden wir eine Freizeit machen. Genau.
Wenn jetzt Kinder fragen oder auch Eltern fragen, wie ist das, wenn ich jetzt mein Kind hinschicke, muss Vesperbrot eingepackt werden oder gibt es auch irgendwie Möglichkeit, was weiß ich, da was zu trinken, zu essen, oder wie ist das?
Ist immer das Ding halt außerhalb Corona-Zeiten, haben wir natürlich Tee da, und es gibt immer so ein paar Kekse oder sowas, aber es ist natürlich besser, ein echtes Essen mitzugeben. Aha. Und in den Ferienfreizeiten haben wir in der Vergangenheit immer gekocht. Letztes Jahr ging das nicht, weil eben die hygienischen Bedingungen das nicht zugelassen haben. Und so wird es dieses Jahr wahrscheinlich auch sein. Das heißt, die Eltern sollten auf jeden Fall ein Vesper mitbringen. Genug zu trinken. Wir haben natürlich auch was zu trinken da für die Kinder. Es muss keiner hungrig nach Hause gehen und durstig, aber umso weniger Kontakt mit anderen umso besser. Mhm. Und wir hatten dieses Jahr halt immer so jedes Haus für sich, die durften sich dann auch nicht durchmischen, deswegen hatten wir auch keine Theaterfreizeit, wo dann Aufführungen waren, keine Besuche während der Freizeit, und das geht sonst schon, und sonst ist auch viel, viel mehr miteinander und die Gruppen übergreifen und sowas, und das ist halt leider gerade nicht gegeben.
Ja, ja. Also insofern momentan ganz atypische natürlich Bedingungen, wie überall auch, und man kann nur hoffen, dass es irgendwann wieder einen Normalzustand gibt. Mhm. Was mir so ein bisschen in Erinnerung ist, das kennst du wahrscheinlich auch, das Konzept hat ein bisschen vielleicht eine Nähe zu dem Ruhetal-Konzept. Genau. Das, ja, ja. Das, da war ich als Kind auch, genau. Ende der 70er Jahre zweimal, kann ich mich erinnern.
Genau.
Und insofern, ja, ein bisschen Ähnlichkeit, auch Kinder kommen morgens, haben irgendwo eine Betreuung, machen irgendwelche Aktionen, kommen zusammen, machen vielleicht auch mal eine Vorstellung von irgendwas. Gemeinsam. Genau. Also das hat auch ein bisschen eine Ähnlichkeit.
Genau, also bei uns ist halt immer die Tierversorgung da. Das heißt, jeden Tag haben die Kinder eine andere Tiergruppe zu versorgen, geschweige denn auch mit denen was zu machen. Also es gibt dann halt die Montagsgruppe, oder die in diesem Haus sind, haben dann die Ponys an dem Tag und haben den ganzen Tag Ponys, von Reiten bis Misten, mhm, bis zu Pflegen, bis zum Spazierengehen. Genauso bei den Schafen, bei den Ziegen und bei den Hühnern und Schafen und sowas. Und dann gibt es noch eine Gruppe, die eher im Reparaturbereich ist, die die Farm flott macht, einen Werkzeugführerschein machen kann, kochen kann, so das sind Feuer machen, so das sind dann so die verschiedenen Varianten, ja, was jetzt im Ruhetal jetzt nicht so statisch ist, sondern da macht halt jeder Betreuer eine andere Aufgabe. Und da kommt auch der Schwung zu unseren ehrenamtlichen Jugendlichen. Die sind natürlich Betreuer bei uns und die bleiben uns hoffentlich auch treu. Und wir versuchen, die so gut zu pflegen, dass wir einen sehr guten Personalstab und einen sehr guten Betreuungsstab haben. Zudem kaufen wir natürlich noch Pädagogen oder Leute ein, die dann hauptverantwortlich sind in den Tagen. Mhm. Oder viele, viele auch ehrenamtlich. Also einkaufen ist immer viel, das ist Ehrenamtspauschal, das ist alles Minimalbeträge, aber wir müssen halt irgendwie auch die Farm finanzieren damit.
Also insofern habt ihr da schon auch jedenfalls genügend qualifizierte Leute, die ihr vor Ort, genau. Und gerade mit den Tieren, das muss sich ja auch jemand auskennen, da muss jemand vielleicht den Tieren erklären, wie man jetzt Futter gibt und wie, genau, viel man gibt. Das heißt, da muss ja alles sehr genau, auch fachgerecht irgendwo dann, genau, gemacht werden, damit er jetzt nicht, was weiß ich, das Tier das falsche Futter bekommt oder irgendwas bekommt, was es einfach gar nicht essen sollte, genau, also dass da, ja, alles sachgerecht geht. Ja.
Und das ist mal ein 18-Jähriger pro Gruppe natürlich, das sind dann aufgeteilt in fünf Gruppen oder vier Gruppen, weil weiß ich, wie viele Kinder wir haben, und da geht dann einfach sehr viel Betreuung dann rein, die Tiere. Und natürlich kommen die Kinder regelmäßig zu uns, die kennen sich ja aus. Stellenweise habe ich eine 9-Jährige, die mir ganz genau sagt, was der Hase gerade mag und was nicht. Und das sind dann die Experten.
Genau. Ich habe ja, glaube ich, irgendwie hast du gesagt, dann auch mit ganzen Schulen, mit ganzen Gruppen, die dann irgendwie schon Morgensprogramm haben.
Genau, wir haben Schul-AGs.
Schul-AGs,
genau. Ja. Die kommen dann in der Mittagsbetreuung zu uns. Da haben wir relativ viele. Dann haben wir noch eine Kooperation mit einer anderen Baustelle, wo, ja, wir sehr viel reparieren zusammen. Und mit der Pestalozzi haben wir noch eine größere Kooperation, weil da einfach ältere Kinder oder Jugendliche auch kommen und dann auch die Farm erleben können. Genau, und vormittags bieten wir dann für Kindergärten zum Beispiel an, dass die uns erleben dürfen, und sind dann nur 4-5 Stunden da.
Das heißt, die haben,
jetzt bin ich abgelenkt.
Die haben dann wirklich
3 Stunden, Entschuldigung.
Das heißt, die Kinder, die von der Schulgruppe, die kommen dann, die haben im Schulunterricht dann quasi stehen, Jugendfarm, Betreuung Tiere, oder?
Genau, nachmittags AG, Jugendfarm, ja, ja. Und da wird dann also mit denen mache ich sogar Axtführerscheine, also die dürfen dann auch Beil nutzen und sowas, je nachdem, wie fit sie natürlich sind. Dann gehen wir alle Tiere mal durch. Das ist Wahnsinn, der Lärm. Und, dann, ja, gibt es aber auch so Sachen, wo man mal rodeln gehen kann, was die auch nicht kennen, stellenweise. Da gibt es schon auch Kinder, die die Natur Erfahrung eher nicht haben. Und das ist ganz gut, dass wir einfach die Stadtteilschulen haben, die da auch ein bisschen drauf gucken, dass sie zu uns Kinder bringen, denen das auch mal gut tut. Und die Kinder wollen das auch, muss man auch sagen. Mhm. Also keiner wird bei uns gezwungen.
Ja,
ist klar.
Gibt es auch irgendeine Möglichkeit für Kinder, wo die Eltern vielleicht die finanziellen Möglichkeiten nicht so haben und wo es schwierig ist, dass ein Kind irgendwo dann sich irgendwo hinmeldet, genau, wendet, und dass man das auch irgendwie dann versucht? Dann,
also wie gesagt, über Lobbycard geht relativ viel, ja, das ist ja ganz einfach, und wenn es mal ganz arg eng ist, kann man mit uns auch reden, das sollte halt nicht ausgenutzt werden, ist klar.
Ja. Und auf jeden Fall für alle Fragen, die jetzt vielleicht auch nach der Sendung kommen, darf man sich jederzeit bei dir melden.
Genau.
Du bist der Hauptansprechpartner. Ja. Du erteilst dann alle, oder, ja, Infos oder, ja,
teilst du falsch. Auch ganz kurz noch eine Kleinigkeit über unsere Futterdienste. Wir haben einen unglaublich tollen Pool an Futterdiensten, die sonntags oder samstags bei uns futtern. Das ist natürlich zu erwähnen, dass das unglaublich viel Leistung auch ist von den einzelnen Familien. Und da suchen wir auch immer Leute, die uns da auch unterstützen wollen. Mhm. Braucht aber eine Einweisung. Es kostet auf jeden Fall 4-4,5 Stunden füttern, vormittags, nachmittags, jeweils 2 Stunden. Das ist Arbeit. Aber wenn jemand Interesse hat, ist das eine Möglichkeit.
Mhm. Und wie ist denn das eigentlich, wenn jetzt irgendwo ein Tier irgendwie was hat, Tierarzt habt ihr auch immer an der Hand?
Wir haben Tierarzt an der Hand, genau. Ja. Wir sind selber mittlerweile große Experten, vor allem die Elke. Und wir müssen natürlich auch die älteren Tiere, bei uns sterben die ja eher natürlichen Todes, muss man natürlich auch versorgen. Wir haben Schafe, die kein richtiges Gebiss mehr haben, weil sie einfach schon so alt sind. Und die muss man natürlich anders pflegen. Oh. Genau. Aber das ist halt das Schöne mit so einem Gnadenhof dann auch.
Mhm. Also insofern bei euch jedenfalls darf jeder bis zu seinem Lebensende dann auch verbleiben. Ja, genau. Wunderbar. Ja, Achim, also vielleicht sagen wir nochmal, wer jetzt genau Infos braucht, soll auf der Website gucken.
Genau, auf der Website von der AG West oder jugendfarm@agwest.de, ist aber auch auf Facebook und Instagram findbar und oder a.spanagel@agwest.de.
Sehr gut. Wie ist denn das eigentlich von der Möglichkeit, mit dem Bus hinzufahren? Also wenn jetzt Kinder nicht gebracht werden sollen, wollen, können, sondern mit dem Bus kommen?
Die Straßenbahn 2 fährt bis hoch an den Koberg und da am Rewe aussteigen und dann einfach 3 Minuten Fußweg ist man auf der Farm, 4 Minuten.
Mhm. Das heißt, von der Anbindung ist es eigentlich recht gut und insofern passt das alles. Ist sonst irgendein Punkt, was du noch irgendwie loswerden wolltest, der noch wichtig wäre, was wir vergessen hätten? Oder müssen wir vielleicht noch deine Kollegen grüßen, die sich auch irgendwo engagieren?
Meine Kollegen sind großartig und engagieren sich natürlich sehr. Nee, ist es halt tatsächlich so, dass wir von Spenden angewiesen sind und immer froh sind über alles. Also auch Manpower, geschweige denn Holz, was wir vorhin hatten. Also da bitte kreativ sein, aber bitte keine verschimmelten Obstsorten zum Beispiel. Das ist ja auch immer so ein Ding, dass die alles brauchen, können wir dann leider auch nicht. Und wir haben nur 2 Schweine, keine Unmengen.
Ja. Wunderbar, Achim. Ich glaube, wenn wir nichts vergessen haben, dann sage ich dir ganz herzlichen Dank, dass du heute bei uns gewesen bist in der Plattform. War ein sehr schönes, sehr interessantes Thema, hat mir sehr gefallen. Schön, dass du da warst. Ja. Und ich lade dich gerne ein, mal wieder bei uns im Radio aktiv zu werden, dass wir dich wieder mit einer eigenen Sendung oder irgendwas on air haben. Für heute war es aber. Das heißt, wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Ich sage dir nochmal herzlichen Dank. Das war es in der Plattform für heute Nachmittag. Um 17 Uhr geht es im Programm weiter. Mein Name ist Michael Trost, der Moderation. Und wir sagen es noch, mein Studiogast war
Achim Spanagel.
Einen
schönen Abend.
Zusammen euch genau. Tschüss, schönen Nachmittag oder Abend. Macht's gut und bis bald.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.